Halli, hallo, Hallöchen. Ich grüße euch aus dem leicht herbstlichen Hessen. Ja, heute ist die Ausgabe 40, kleines Jubiläum von unserem Podcast Jung und
Young. Halli, hallo.
Da ist er. Alle USB-Stecker drin, alle 10 gesichert.
Ja, ja, ich habe hier so Ketten unter meinem Stuhl jetzt hier angebracht, damit meine Füße stillstehen, in der Hoffnung, dass ich nicht gegen die USB-Schalter komme, ja. So okay. Sorry fürs letzte Mal.
Na, alles gut, war ja lustig. Ja, mein lieber Marco, 40. Ausgabe, was für eine schöne Reise, witzige Dinge passiert und einige Themen besprochen, finde ich, haben wir in der Zeit, die wirklich gut waren. Und ich habe mir für heute, da ich ja heute der Host bin, mal ein bisschen was anderes überlegt. Ich habe uns einen sehr, sehr prominenten Gast eingeladen aus unserer Szene, der auch schon am Bild zu sehen ist, den ich dir auch gleich vorstelle. Und ich habe mir, wie gesagt, ein anderes Format überlegt für heute, habe sehr viel recherchiert und bin mal gespannt, was zwei Internet-Veteranen heute hier für eine Performance, ich stottere schon, heute für eine Performance hier in diesem Podcast bringen, denn ich möchte mit euch so ein bisschen eine Zeit.
Warte mal, wir müssen aber den Leuten da draußen noch sagen, dass wir keine Kosten und Mühen gescheut haben, um die künstliche Intelligenz zu bemühen, die Stimme von unserem Gast nachzubauen. Also es ist nicht der echte, aber es wird sich anhören wie echt. Und das ist eine Revolution, muss man wirklich mal sagen. Da wird es bestimmt noch eine Menge PR-Arbeit hinterher geben, aber gucken wir mal.
Dass es bei unserem tollen Gast Mario, den ich gleich begrüße, geklappt hat, das ist, hat mich nicht gewundert. Aber dass deine Stimme von der KI so echt nachgemacht wird, das wundert mich jetzt schon. Ja, ich sitze ja
und deine auch.
Nein, Spaß beiseite. Ich möchte heute ein bisschen Retroperspektive machen und ja, jetzt begrüße ich erstmal und gebe ihm auch den Raum Professor Dr. Mario Fischer. Ich habe aber irgendein Hintergrundgeräusch. Hört ihr das?
Ja, ich habe auch ein komisches Geräusch.
Kann vielleicht daran liegen, dass die KI meine Stimme nicht so sauber überbringt.
Sehr gut. Hallo, lieber Mario. Grüße.
Hi. Hallo, Wolfgang. Grüß dich. Und hallo, Marco. Hi. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, also ich dachte mir, 40. Ausgabe ist ja so ein Mini-Jubiläum. 50 wird natürlich dann richtig groß gefeiert. Das haben Marco und ich schon seit Monaten in der Planung. Aber 40. dachte ich mir, lass uns doch mal was machen, was wir bisher noch gar nicht hatten. Nämlich mal so ein bisschen rückwärts schauen. Und das Ganze so ein bisschen unterhaltsam, ja, ich sag mal so ein bisschen Game-Show-Charakter, das alles möchte ich mit euch reinbringen. Marco freut sich schon, ich sehe das. Und zwar war mein Anlass, lieber
ganz
Mario.
Ganz schlechte Verbindung, Wolfgang, ganz schlechte Verbindung.
Und zwar war mein Anlass, dass ich ja in der letzten Ausgabe von der Website Boosting redaktionell was beitragen durfte. Und ich habe mir so gedacht, Donnerwetter, in der Abstimmung von uns, 81. Ausgabe, was für eine Reise. Und du bist ja wirklich nun schon sehr lange in der Szene unterwegs. Ja, vielleicht stellst du dich einfach, sollte es Menschen geben, die dich nicht kennen, ganz kurz vor, lieber Mario. Übrigens Professor Dr. Mario Fischer, das möchte ich auch mal gesagt haben, ist schon ein geiler Titel, finde ich irgendwie so. Und ja, vielleicht stell dich doch einfach mal vor für die wenigen Menschen hier an den Rundfunkgeräten, die dich nicht kennen.
Ja, vielen Dank. Oh Gott, wo fange ich da an? Ich habe ja mittlerweile ich habe es noch gar nicht nachgerechnet genau, aber so etwas eine 30-jährige Historie in dem Bereich. Ich war schon deutlich vor Google mit dem Internet beschäftigt. Fange aber vorne an. Studiert damals noch Wirtschaftswissenschaften, weil so IT-Sachen gab es noch nicht so richtig, beziehungsweise die Informatik war dann eher so rein programmierlastig und das war dann doch nicht so meins im Kern. Ich habe mich dann auf die Schwerpunkte Wirtschaftsinformatik und noch Industriebetriebslehre, Kommunikationswissenschaften konzentriert, habe anschließend nach dem Studium mit zwei anderen zusammen ein Beratungsunternehmen gegründet. Da gab es noch kein Internet, da haben wir noch so Innovationsberatung und solche Dinge gemacht. Von daher habe ich natürlich auch viele Dinge, die gerade so aktuell passieren, noch etwas einen anderen Blick, weil man natürlich die ganzen Mechanismen von Innovationen, von Disruptionen, damals sprachen wir noch von diskontinuierlichen Technologieübergängen, da gab es das Wort Disruption.
Wow, Respekt.
Entsprechenden Hintergrund. Ich habe dann extern promoviert, also quasi nebenbei noch und habe mich dann nach, ich glaube, 3 oder 4 Jahre zufällig eine Anzeige gesehen, dass man in Würzburg an der Fachhochschule eine Professur ausgeschrieben hat für Wirtschaftsinformatik, habe ich mich dann beworben. ging dann auch relativ fix, Probevorlesung, dann haben die mich berufen, war vielleicht ein Fehler, ich weiß es nicht. Ich habe dann in der Informatik das Thema Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik unterrichtet, hatte dann nach wenigen Jahren die Chance, einen Studiengang Wirtschaftsinformatik komplett neu aufzuziehen. Habe ich dann gemacht, Kollegen, Kolleginnen gesucht, mitberufen, so etwa 10 Jahre lang. Das hat auch gut funktioniert. Da haben wir dann nach ein paar Jahren so Schwerpunkte in den 7. und 8. Semestern, damals war glaube ich noch Diplom, weiß ich gar nicht, etabliert. Und ich hatte dann natürlich, weil es mich fasziniert hat, das Thema E-Commerce als Vertiefung angeboten in den oberen Semestern. Und das lief auch super gut. Also die Absolventen wurden uns damals aus den Händen gerissen. Und hatte dann erneut die Gelegenheit, einen neuen Studiengang zu gründen. Und das war dann E-Commerce, mittlerweile jetzt glaube ich schon 11 oder 12 Jahre her. Lief auch oder läuft auch super. Mittlerweile an der TH, wir sind jetzt Technische Hochschule geworden, TH in Würzburg. Und jetzt nähere ich mich dann aber auch schon so langsam meinem Ende. Das heißt, die Emeritierung kommt schon so ein bisschen in Sichtweite. Ja, dauert noch ein bisschen, aber naja, gut. So, dann kam ich auf die Idee, ich habe mal so ein Buch über E-Commerce redigieren dürfen und inhaltlich. Und habe ich gesagt, Mensch, das ist zwar schön alles, ne, aber viel Theorie, das war ein Buch aus USA. Und da müssen wir mal für den deutschen Markt mehr machen. Und ich hatte damals ja auch schon den Ansatz, wenn wir mit Unternehmen gearbeitet haben, zu sagen, okay, SEO ist ein Thema, SEA natürlich auch ein Thema, das ganze Thema Usability, Conversion-Optimierung, Newsletter und so weiter, war ja damals noch nicht so breit ausgetreten alles wie jetzt. Und ich habe gesagt, man müsste einfach mal ein Buch machen, wo man eben den Rundumblick beschreibt und nicht nur sagt, mach das oder mach das oder mach jenes, ne? Und habe dann das Buch Website Boosting. Übrigens auch Fun Fact am Rande, der Verlag hat sich ein Vierteljahr gewehrt gegen den Namen, weil sie gesagt haben, das kennt natürlich keiner, Website Boosting. Und das wird auch dann keiner kaufen, weil man kann sich nichts drunter vorstellen.
Aber du hast dich final durchgesetzt.
Ja, ich habe halt einfach überlegt und habe gesagt, mein Gott, was willst du denn für einen Begriff nehmen, was Web-Optimierung im weitesten Sinne einfach so inhaltlich macht. Habe mich aber dann Gott sei Dank durchgesetzt und ja, das ging super gut. War ja ein paar Jahre lang Platz 1 bei Amazon, bei Web und Internet. Ich glaube auch heute noch das meistverkaufte Fachbuch in dem Bereich gewesen. Und habe dann relativ schnell nach 2 Jahren ein Update machen müssen, weil die Sachen halt so schnell alt werden. Habe dann von den 400 Seiten, die ich eigentlich nur redigieren wollte und auf einen neuen Stand bringen wollte, sind es dann 800 geworden, so ein riesen
2.0.
Genau, der bei manchen neuen Regal steht. Und dann war es wieder so 2 Jahre und da kam der Verlag natürlich, ja, machen wir eine dritte Auflage und läuft so gut und hin und her. Und ich hatte, ehrlich gesagt, kann ich mit dem Auto heute keinen Bock, ne, zu sagen, nochmal 800 Seiten durchgehen und alles gucken und sämtliche Screenshots, die sich mittlerweile verändert haben und die Tools, die es nicht mehr gibt und es gibt andere Tools, müsste ja komplett umschreiben. Und ich habe mich dann mit einem Kollegen unterhalten und der sagt, naja, eigentlich müsste man sowas mit einer Zeitschrift machen, ne, in einer höheren Frequenz. Mhm. Und naja, so ist die Idee auf einer Busfahrt von Google zurück aus Hamburg abends oder eigentlich in der Nacht entstanden. Und wir haben innerhalb von 2 Monaten dann einen Verlag hochgezogen, weil uns natürlich kein Verlag haben wollte, weil die alle gesagt haben, der Titel ist viel zu spitz, das geht nicht, da gibt's wer soll das abonnieren, wer soll das lesen. Und haben einen eigenen Verlag gegründet, haben es hochgezogen. Naja, Rest ist Geschichte. Jetzt gibt es seit 12 Jahren, glaube ich. Du hast es gesagt, Ausgabe 81. Jetzt gerade
2010 war die Erstausgabe. Ich bin aktuell tief in den historischen Daten drin.
Wie sehr schön, wunderbar.
Übrigens, Mario, habe ich mir überlegt, es gab ja eine Vorausgabe, vor der 1, gab es so ein Testimonial-Ding, so ein kurzes, ja.
Nee, das war auch so eine Geschichte, die uns die Verlagsbranche gesagt hat, wenn du eine Zeitschrift bringst, musst du eine sogenannte Nullnummer machen. Das heißt, du musst aus dem, was da kommen wird in der ersten Ausgabe, mal so auf 20, 30 Seiten zeigen, wie das Ding aussieht, damit Anzeigenkunden das sehen können, also es war eigentlich für Anzeigenkunden gedacht. Da haben wir so eine Nullnummer rausgebracht, haben die verschickt und dann war die Nullnummer schon so voll mit Werbewünschen, dass eigentlich gar kein Content mehr drin gewesen wäre. Und so ist es gestartet, eigentlich gegen alle Unkenrufe in der Branche, die gesagt haben, wird nicht funktionieren und alles. Und damals ja auch die Ankündigung noch in Hannover auf der SEMSEO war das, wo ich dann nach meinem Vortrag gesagt habe, and one more thing, wir kommen mit einer Zeitschrift. Und dann hatten wir innerhalb von, glaube ich, einer Woche oder so die ersten 1000 Abonnenten, die das blind abonniert haben. Auch was die Branche gesagt hat, unmöglich, mindestens ein halbes Jahr, brauchst du, bis du die ersten Abonnenten bekommst. Ne? Also alles, was die Experten gesagt haben, hat nicht gestimmt, Gott sei Dank.
Wie das bei Experten so ist, ne?
Genau. Na, und seitdem mache ich diesen Spagat, quasi der Herausgeber für das Magazin. Ich mache natürlich oder habe natürlich weiterhin auch Beratung gemacht für Unternehmen, weil das aus meiner Sicht dringend notwendig ist, auch als Update. Du musst immer vorne dran sein, du musst immer wissen, was passiert, was funktioniert. Sonst hast du aus meiner Sicht eigentlich auch gar nicht die Berechtigung, im Hörsaal zu stehen und jungen Menschen was beizubringen, wenn du selber nur aus Büchern liest. Ne? Naja, insofern war es dann so ein, nenne ich Spagat, das wären ja zwei Füße, es waren drei Füße, also natürlich die Professur, die Beratung und die Zeitschrift. Und wenn mich immer einer fragt, wie machst du das alles, dann antworte ich immer, das ist wie mit dem Tausendfüßler, wenn du den fragst, wie er denn laufen kann mit seinen vielen Füßen, ohne zu stolpern, und er denkt drüber nach, dann kann er keinen Schritt mehr gehen.
Sage ich auch immer. Just do it, Frage. Sozusagen. Ja. Danke erstmal genau. für diese kurze Vorstellung, lieber Mayo. Ja, 13 Jahre von 2010 bis jetzt, Website-Boosting, was für eine Reise. Und ich dachte mir so, Marco hat ja diese Reise im Online-Business auch begleitet. Und dann wird es ganz witzig sein, wenn ich euch heute, also mein Konzept für diese Sendung ist, ich werde euch ein paar Fakten, ein paar Informationen, ein paar Artikel geben. Und ihr beide dürft dann jeweils mal schätzen, aus welchem Jahr das ist oder andere Fakten. Es ist kein Gewinnspiel, es gibt heute also hier nichts zu gewinnen, ja, nur dass das schon mal klar ist. Ja?
Nur was außer zu verlieren.
Hier ist nur, die einzige Ernte heute ist unendlicher Ruhm. Ich sag ja immer so, im Leben sag ich immer, die Frontscheibe im Auto ist größer als der Rückspiegel, und das ist auch richtig so, weil eigentlich geht's immer nach vorne. Aber ab und zu macht's ja auch Spaß, mal einen Rückspiegel zu gucken, und das soll heute mal so eine kleine Rückspiegelsendung werden. Marco, 13 Jahre vielleicht. Ganz kurz mal so deine ersten Impulse. Wie hast du die Online-Reise in den Jahren empfunden? Und wie begleitet dich die Website-Boosting eigentlich auch schon von der Nullnummer an? Oder wie ist dein Verhältnis dazu?
Ja, ich war ja auf dieser berühmt-berüchtigten Semseo, als Mario das gesagt hat und verkündet hat. Und ich fand es natürlich super, dass er diesen Schritt geht. Er war damals der Standardwälzer. Ich habe auch verstanden jetzt über die Zeit, dass das ziemlich nervig sein kann, so einen Wälzer dann aufrechtzuerhalten mit den ständig ändernden Inhalten. Und habe eigentlich seit der ersten Website-Boosting, ich lese wirklich nicht jedes Wort, muss ich sagen, sondern ich lese quer, wie ich es mit allen Büchern mache. Aber ich habe zwei Antritts- oder Kontaktpunkte eigentlich, nämlich einmal, dass ich die Inhalte konsumiere für diese Welt, und natürlich, weil wir da auch Werbekunde sind für unsere Events. Und deswegen gucken wir natürlich auch in deine Anzeigen zum Beispiel, Wolfgang, also nicht die Anzeigen, sondern den Post. Aber wir gucken auch immer, ob da schön der Mario unsere Anzeigen abdruckt oder ob wir sie rechtzeitig eingereicht haben, ob das noch so geklappt hat, muss man vielleicht ehrlicherweise sagen. Aber ja, also er begleitet mich, und ich find's natürlich toll, dass so ein Magazin sich etabliert hat in der Szene, weil ich auch immer natürlich denke, ja, wie groß ist denn diese Szene überhaupt? Und gerade in der letzten Zeit geht mir das oft durch den Kopf. Und damals war es so, dass die Szene anscheinend größer war. Jetzt wird ja Mario sicherlich auch mal sagen, wie breit er das noch fächert, um die Szene größer zu machen, die Reichweite irgendwie aufzuzeigen, und in Richtung Rentabilität hätte ich auch noch ein paar Fragen. Aber da kommen wir vielleicht nochmal im Zuge des Ratespiels zu.
Nee, also zur Rentabilität werde ich heute nichts fragen. Aber tatsächlich hätte ich in einem anderen Zusammenhang. Also ich habe ja Fragen vorbereitet mit verschiedenen Fakten und möchte euch dann auch mal schätzen lassen. Und im anderen Zusammenhang hätte ich dann, kann ich aber gerne auch mal vorziehen, mal gefragt, du musst jetzt nicht, wenn du nicht möchtest, über Abonnentenzahlen und so reden, das sind ja auch Insights, aber so mal so die Tendenz, wie hat sich das verändert in den 13 Jahren? Gab es da einen Peak, war das am Anfang am meisten, ist es jetzt am meisten, wie ist es denn so vom Gefühl her oder von den Zahlen her?
Ja, also wir haben, oh Gott, die letzte Umfrage, die mal gemacht wurde, müsste ich lügen, da hatten wir immer so um die 70.000 Leser in den Unternehmen, die das dann wirklich aktiv offenbar lesen. Das kann man natürlich immer nicht so eins zu eins runterbrechen auf die Abozahlen, weil wir einen relativ hohen Anteil, wie gesagt, Zahlen macht der Kollege, da kümmere ich mich gar nicht drum. Ich bin eigentlich nur Inhalt mit Anzeigen, ganze Abwicklung und so weiter, habe ich Gott sei Dank nichts am Hut. Und da wir natürlich recht schlank arbeiten, eigentlich nur, wir haben auch keine Meetings oder so, wo wir solche Sachen besprechen. Es läuft halt gut. Wir haben einen relativ hohen Anteil an Unternehmenskunden. Ich glaube, knapp 90 oder über 90%. Und da wird das natürlich von mehreren Leuten gelesen dann. Am Anfang war natürlich schon ein Peak da, haben wir gesehen. Und sagen wir so, die kommen ja auch immer wieder mal Kündigungen und die Neuabos, das schwankt immer so ein bisschen, aber es hat sich eigentlich immer so die Waage gehalten. Was wir schon gemerkt haben, war natürlich die Pandemie, wo dann viele Leute eben nicht mehr auf Konferenzen gegangen sind, nicht mehr unterwegs waren und man, glaube ich, jetzt auch nach der Pandemie, wo es ja wieder Konferenzen gibt, man teilweise ein anderes Publikum hat und auch ein Publikum, ich habe ja auch viele Studenten und habe ja auch die Veränderungen im Mindset auch junger Leute über jetzt 25 Jahre hin begleitet, die einfach ein bisschen anders ticken als früher. Und habe da manchmal ein bisschen so den Eindruck, weil es dann immer wieder, wenn ich mal mit Leuten mich unterhalte oder auf Konferenzen oder was auch immer, und du triffst immer mehr Leute, die sagen, ja, Website Boosting habe ich noch nie gehört. Ja, manche sagen dann hinterher, oh ja, steht bei meinem Chef im Regal, oder manche sagen auch, hat mir mein Chef auch das Buch auf den Tisch gelegt, sag ich, um Gottes Willen, viel zu alt. Ja, aber so dieses aktive, Marco, wie du es vorhin gesagt hast, du hast gemeint, die Szene wäre größer gewesen, sehe ich schon auch so. Vielleicht muss man sagen, der harte Kern, den wir immer so gesehen haben, auch auf Konferenzen, der ist vielleicht ein bisschen abgeschmolzen oder nimmt nicht mehr so stark teil oder macht vielleicht auch heute andere Dinge, ich weiß es nicht. Und so von den jüngeren Leuten, da kommt, oder vielleicht geht es auch an uns vorbei, da kommt nicht mehr so viel nach, dass man so eher so diesen Community-Gedanken haben könnte. Du kannst dich sicher erinnern, ne, in die Cambix, das war ja auch immer so ein Gradmesser, ne? Wir waren ja teilweise ja in der Nacht von Freitag auf Sonntag.
Genau diese Nacht.
Genau, ja. Waren wir bis halb fünf draußen gestanden und haben gefeiert und gesungen und alles Mögliche. Die Sachen sind heute nicht mehr so stark, sie sind schon noch ein bisschen da. Aber ja, ich weiß nicht, wie du es vorhin gesagt hast, so dieser harte Kern, der Zusammenhalt in der Branche ist vielleicht nicht mehr so sichtbar. Und durch die vielen Newcomer, die natürlich auch in der Pandemie alle ein bisschen aufgeschoben waren, weil so war es ja immer so, wenn neue Leute dazugekommen sind, dann kamen die so ein bisschen in die Szene, kamen auf die Konferenzen, dann war das so langsam wachsend. Aber wir hatten ja ein Loch eigentlich von zweieinhalb Jahren und auch viele Firmen, die dann gesagt haben, Mensch, kannst du alles online machen, wieso so teuer nach Berlin fahren, nach München fahren, nach Salzburg fahren, da übernachten, 2 Tage, 3 Tage, kostet viel Geld, es geht doch mittlerweile alles online. Ja, und viele Leute haben natürlich auch online Informationen eingestellt und YouTube-Videos erstellt und gerade auch so in der Szene, in der Zeit, wo halt nichts ging mit Konferenzen, ist natürlich viel kostenlos aufgenommen, publiziert worden für Eigenmarketing, für PR. Und da haben sich, glaube ich, auch viele Unternehmen ein bisschen dran orientiert und sagen, geht auch online. Ne? Ich glaub, ob die Qualität dann immer so passt, weiß ich nicht, aber ich denke, das spüren wir, glaube ich, schon noch alle irgendwie so ein bisschen.
Ich denke, Qualitätsjournalismus hat es generell schwer jetzt in dieser Zeit der Content-Flut, wo wir leben in einer Informationsgesellschaft, du kannst im Prinzip alles irgendwie ergoogeln oder erkin oder was weiß ich was. Also das passt schon. Ich würde gerne zum Abschluss dieser Vorstellungsrunde noch 3 Sachen loswerden, jetzt mit Reflexion auf das, was gesagt wurde. Das erste, in dieser Nacht von Freitag auf Sonntag, da sind mir spontan 3 Namen eingefallen, die ich gerne grüßen möchte. Einmal den Jakob Riedelsberger, herzliche Grüße, dann den Martin Brosi und die Maike Schulze-Ronhoff, die tatsächlich, ich glaube, das darf ich verraten, da gibt es genug Bildmaterial zu im Netz, die mal tatsächlich in einem Kartoffelsack auf meinem Schoß gesessen hat, nachts in der Captain's Bar, längeren Zeitraum. Also ist eine eigene Geschichte. Also Grüße an die 3 raus. Da habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen an diese Nacht, an die Nächte, die wir da verbracht haben. Dann muss ich sagen, Mario, hast du natürlich einen Milestone in der Online-Marketing-Branche komplett außen vor gelassen. Das liegt aber nur an deiner dir angeborenen Bescheidenheit, das weiß ich ja. Du hast ja für mich sozusagen das emotionale Highlight. Und ihr wisst ja, ich bin Storyteller, ich lege auf emotionale Sachen Wert. Ist ja, dass du damals deinen Hochzeitsantrag live auf der Bühne gemacht, das bei einer Online-Marketing-Konferenz. Das war für mich auch mal so ein Highlight in den 13 Jahren, muss ich sagen, in der Szene. Und das jetzt ein bisschen mit einem lachenden Auge. Aber jetzt nochmal im Ernst, was ich super, super stark finde und finde, es hat nicht genug Eyeballs, deswegen gerne hier auch jetzt mal die Props an euch. Ihr habt ein super Archiv, wo man, ich weiß nicht genau, du kannst es ja vielleicht nochmal erklären, ich glaube, alle Hefte kann man nachlesen, oder?
Ja, also es ist so, dass wir das letzte Jahr natürlich immer noch Print vorhalten und alles, was älter ist als 6 Ausgaben beziehungsweise ein Jahr, ist dann komplett als Print verfügbar, online verfügbar. Also du kannst das HTML angucken, du kannst es aber auch als PDF, so wie es gedruckt wurde, einfach downloaden, wenn du sagst, ich möchte es irgendwie schön sauber gesetzt haben. Mhm. Ne? Es geht auch, ja.
Mega. Also sollte der Chef anstatt Website-Boosting 2.0 hinzulegen, vielleicht nochmal einen Hinweis geben aufs Online-Archiv. Okay, Marco, hast du noch einen Abschluss zu dem Bereich oder darf ich jetzt zum Quiz kommen?
Nee, mach mal einfach. Okay. Zahlen wird ja Mario sowieso nicht nennen. Er ist ja da nicht so drin in den Zahlen.
Okay, gut, ja, also ihr Lieben, was ich mir überlegt habe, ist so eine Art, ich möchte gerne folgende Dramaturgie machen. Ich möchte euch gerne Informationen geben und euch dann Fragen stellen, die ihr wechselseitig beantworten dürft. Also da gibt es keine feste Regieanweisung. Wer eine Idee hat, sagt einfach was. Ansonsten bohre ich einfach nach und würde dann gerne von dem gefragten Thema sozusagen nochmal kurz auf das Oberthema reflektieren. Damit es nicht zu virtuell ist, erkläre ich euch das einfach. Ich habe den ersten Teil des Spiels genannt, das Erste. Also es hat nichts mehr mit der ARD zu tun, ja, gibt's wahrscheinlich irgendwelche rechtlichen...
Du hast mir gar keinen Jingle rübergeschickt, den ich jetzt irgendwie abspielen kann. Was ist da los?
Den mache ich improvisationstechnisch. Warte, ich muss kurz die KI starten. So.
Ja, siehst du, Mario in seinem Studio.
Läuft doch, es läuft raus. Doch. Ach, wenn man mit Profis arbeitet, ist das so schön. Okay, ihr Lieben, so, starten wir einfach mal. Ich habe folgenden Artikel rausgesucht und zwar lautet der... Das erste Banner, das jemals im Internet geschaltet wurde, war im Jahr Piep auf der Website des Wired-Magazins. Es war ein einfacher animierter Text, der fragte, Have you ever clicked your mouse right here? You will. Das Banner hatte übrigens eine Klickrate von 44%. So, und jetzt kommen wir zum Spiel. Ihr dürft gerne eure Meinung abgeben. Wann wurde das erste im Internet geschaltete Klickbanner veröffentlicht? Also ich hätte gern von euch die Jahreszahl.
94, 95, sowas in dem Dreh rum, vermute ich, so die Anfänge. 95, 94, 93. So.
Also,
okay.
94. Also ich akzeptiere Antworten von 93 bis 95, das ist im Limit. Ja. Okay. Marco, hast du...
Glaube ich, ist passend. Mein erster Gedanke war zwar in Richtung Google, aber Mario hat ja vollkommen recht. Es gab ja eine Welt vor Google, ja, muss man sich ja mal nochmal zurückbesinnen. Ja. Deswegen, ja, ich würde jetzt mal 95 tippen.
Ja, also sieht man, ihr seid halt Profis, das war 1994, wie gesagt, beim Wired-Magazin. Okay. Also den Punkt habt ihr schon mal beide. Ich werde hier virtuell das Punktetableau führen und mal gucken.
Wer lacht zuerst?
Ich hätte dann jetzt gesagt, okay, wenn man möchte, wenn ihr möchtet, können wir gerne auch nochmal auf das Thema Online-Marketing, Werbung im Internet eingehen. Das erste Banner war ja sozusagen bahnbrechend dann, wenn man das so will, in Richtung Vermarktung. Und das hat ja die Werbewelt im Prinzip auf den Kopf gestellt. Was glaubt ihr, wo geht's da hin in Zukunft? Wo sind wir jetzt? Ich meine, das erste Banner war natürlich zum Probieren und für Spaß, hat aber eine Riesensache ausgelöst. Und ich meine, Klickraten von 44% sind heute weit weg, aber Klickraten sind immer noch relevant. Und ja, die Frage ist, wie entwickelt sich Marketing im Internet?
Mario.
Also ich würde mir wünschen, ich schieb schon seit Monaten einen Beitrag für die Website Boosting vor mir her und sammel entsprechende Beispiele, um das auch zu zeigen. Ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir tatsächlich vernünftige, passende, interessensbezogene Werbung haben. Das sehe ich leider oft noch nicht so gerade in den großen Bereichen, ne, dass du, wenn du irgendwelche Artikel liest oder sonst irgendwas, dass du da Sachen reinkriegst, die für dich völlig irrelevant sind. Das ist auch bei Amazon, wo man mal sagt, eigentlich Amazon ist doch Platzhirsch, die müssen doch das beherrschen. Du suchst aber ganz was Spezielles in Amazon. Alles, was gesponsert ist, passt in der Regel nicht auf das, was du gesucht hast, ne? Wenn du jetzt nicht mit einem Wort suchst. Ne? Longtail. Also da würde ich mir noch ein bisschen mehr Professionalisierung wünschen in dem Bereich. weil ich glaube, dass Werbung, wenn sie gut gemacht ist und wenn sie dich da holt, wo du gerade vielleicht ein Problem oder einen Bedarf hast, dass beide Seiten super gut profitieren können. Ne? Mhm. Du suchst, weiß ich, vielleicht eine neue Uhr, einen neuen Häcksler für deinen Garten oder was auch immer. Und wenn du dann diverse Angebote bekommst, ganz nett, aber was ich dann auch wieder sehe heute, wenn du irgendwo draufklickst, sei es jetzt Insta oder sonst irgendwas, dann kleistern die dich dermaßen zu. Teilweise mit der gleichen Werbung, die siehst du dann 30, 40, 50 Mal, da gibt's kein Frequency Capping, gar nichts. Und wehe, du klickst irgendwo, dann hängst dir 4 bis 6 Wochen nach, genau. Ja, das Ganze. Und da, wie gesagt, würde ich mir mehr Professionalisierung wünschen. Ansonsten, klar ist es so, wir müssen damit leben, also auch mit solchen Dingen natürlich, weil es ein Teil vom Internet finanziert. Wir müssen auch froh sein, sage ich mal hinter vorgehaltener Hand, da nehme ich die Fernsehwerbung mit rein, dass viel von dem, was für Werbung ausgegeben wird und was Firmen nachher mit dem Geld enabled, bestimmte Dinge zu tun, dass diejenigen, die Werbung bezahlen, nicht richtig nachschauen oder es ihnen egal ist, wie erfolgreich das Ganze ist. Also Beispiel ein Handy, da hast du die Kreuze zum Kleinmachen, werden ja immer kleiner. Du hast ich habe einen verdammt dicken Daumen, du willst die wegmachen, weil die stören. Der wischt nicht auf einen Millimeter das Kreuz und dann klickst du natürlich auf irgendeine Webseite, gehst zwar sofort wieder zurück, aber da knallen irgendwo schon dann die Champagnerkorken. Ne? So, das heißt, auch im Fernsehen ist es ja auch so, ich glaube, die großen Werbetreibenden glauben ja immer noch, dass wir alle linear Fernsehen gucken und wenn Werbung ist, schauen wir erst recht zu, da geht keiner an den Kühlschrank, da geht keiner auf Toilette, keiner spult vor auf seinen Geräten. Nie, ne? Wenn die das alle wüssten, glaube ich, wie die tatsächlich Reihweite ist, können wir vielleicht gar nicht so teure Filme umsonst schauen im Fernsehen, ich weiß es nicht. Also insofern, das muss man natürlich auch sagen, ein Teil dieses Geldes, was da fließt, hilft uns, hilft auch der ganzen Branche und hilft auch allen Menschen, weil natürlich Dinge auch ins Netz kommen oder erzeugt werden können, die man sonst vielleicht nicht bezahlen könnte.
Was ich mir so gedacht habe als Perspektive dazu, ist, dass mit dem Marketing, mit der Werbung im Netz, das dann so ab 94 sozusagen kam, hat sich Marketing auch generell verändert. Also in meiner Welt war das vorher auf Litfaßsäulen. Also wo gab es Werbung? Auf Litfaßsäulen, im Radio natürlich, im Fernsehen ist klar. Aber ansonsten in Zeitungen. Aber du privat, in deinem Inner Circle warst ja relativ unberührt davon. Heute hast du das in der Hosentasche und wirst ja eigentlich permanent 24 Stunden mit irgendwelcher Werbung belabert. Also da ist schon ein ganz schöner Paradigmenwechsel auch passiert, dachte ich mir so bei der Vorbereitung. Spannendes Thema. Ich habe den zweiten Fakt für euch. Das erste virale Video im Internet war ein kurzer Clip von zwei Studenten, die vor einer Webcam einen falschen Lichtschwertkampf aufführten. Das Video wurde per E-Mail an Freunde und Bekannte weitergeleitet und erreichte schließlich mehrere Millionen Zuschauer. Erstes virales Video. Ihr seid wieder dran. Was glaubt ihr?
2000 würde ich mal schätzen. Aber Mario ist dichter dran, weil der googelt, glaube ich, der Hund hier. Die AI googelt ja, der guckt immer so hoch, runter und hoch.
Du, das hat mit meinem Bildschirm zu tun. Ich habe hier vier Bildschirme. Ja, so würde ich auch sagen, so ähnlich in dem Dreh rum, vielleicht ein Ticken früher, weiß ich nicht.
Okay, dann gebe ich da in dem Fall an keinen von euch einen Punkt. Das war 1995. Also wieder doch schon 95. Relativ früh, ne? Interessant an der Stelle, ja, finde ich, die
Standardantwort, 95, glaube ich, jetzt.
Das Video, eben war ja 94. Das Video wurde zuerst per E-Mail an Freunde und Bekannte verschickt, die es dann sozusagen viral gemacht haben, ja? Also auch eine witzige Geschichte. Okay, nächster Fakt.
Übrigens, einen halben Punkt darf ich haben, oder einen Viertelten, weil ich habe gesagt, oder früher.
Okay, ein Viertel. Ich notiere, du kriegst einen Viertelpunkt. Das ist übrigens generell eine gute Methode, wenn du immer sagst, oder früher.
Oder später, kannst beides nehmen, dann hast du immer gewonnen.
Oder irgendwann sonst.
Aber jetzt geht's nicht mehr.
94 oder irgendwann sonst. So, aber jetzt mal ganz im Ernst, das nächste Faktum, das ich rausgesucht habe, da dachte ich mir so, Alter, wieso weiß ich das nicht? Ja? Ich behaupte jetzt mal, alle, die zuhören, inklusive euch beiden, nutzen die Technik oder diese Erfindung dieses Menschen jeden Tag. Und meine Frage ist, kennt ihr den Namen Shigetaka Kurita?
Nee, ich bin raus.
Nee, deswegen, frag jetzt mal nicht nach der Zeit. Ich wollte einfach nur mal wissen, ob ihr den Typen kennt. Ich verrate euch, was der gemacht hat. Der hat 1999 die ersten 172 Emojis erfunden und gebaut und veröffentlicht. Das heißt, das erste Emoji wurde von Shigetaka Kurita, so heißt der Mann, erfunden, als einfache und universelle Methode, um Emotionen in Textnachrichten zu packen. Und er hat gesagt...
Sieht man wieder sehr schön, dass das Invention, also das Erfinden, nicht gleich Innovation ist. Genau. Ne? Ist quasi unbekannt oder hat auch kein Geld damit verdient.
Das ist ja oft so. Ist ja oft so, dass die wirklichen Erfinder sozusagen am wenigsten profitiert haben von ihren Erfindungen. Ich fand es wirklich verblüffend, weil wir das alle jeden Tag nutzen, aber ich den Namen noch nirgendwo gelesen habe. Wäre auch mal sicherlich ein cooler Artikel über den Typen, ne? So in der Website-Boosting.
Ja.
Okay, machen wir noch ein bisschen weiter. Wir können aber auch mal switchen. Ich habe nämlich noch jede Menge andere Informationen. Aber was mich auch interessiert, das erste YouTube-Video wurde wann hochgeladen? Dauert übrigens 19 Sekunden, gibt's noch im Netz, ich sage euch gleich den Titel, und hat aktuell 150 Millionen Aufrufe.
Ich bleib bei 2000.
Du bleibst bei 2000?
Ich weiß nicht
genau. Oder früher oder später.
Ja, oder früher oder später.
Okay, ja. Mario, hast du auch eine Idee?
Nach 2000, ich gehe da mal höher, 2003, 2004, irgendwie sowas vielleicht. Jetzt müssen wir nicht wieder wissen, wann YouTube online ging.
Weiß ich auch nicht. Ich finde das erstaunlich.
Ich würde mal sagen, 2003 bis 2004.
Also ich muss eins dazu sagen, ich hätte nichts davon gewusst. Ja, nichts. Also ich wäre nicht annähernd so nah dran gewesen wie ihr, deswegen macht ihr das gut. Es war tatsächlich 2005. Und hochgeladen hat es der Mitbegründer der Plattform, George Karim. Und es heißt Me at the Zoo. Und zeigt ihn vor dem Elefantengehege in San Diego. Also er steht das, dauert 19 Sekunden, hat mittlerweile 150 Millionen Aufrufe. Respekt. Ja. Dabei schließt sich für mich die Frage an YouTube. Wie tief ist YouTube in eurem Leben drin? Ich frage aus der Perspektive eines Vaters, der eine 16-jährige Tochter hat. Und meine 16-jährige Tochter schaut natürlich deutlich mehr Netflix und YouTube als lineares Fernsehen. Deswegen, seid ihr YouTube-Nutzer und wie nutzt ihr das?
Ja, also ich bin sozusagen sogar bezahlter Nutzer. Das ist, ich sehe keine Werbung mehr, weil mich das einfach genervt hat.
Was kostet das ungefähr?
Ich schlag mich, ich glaube, $10 im Monat oder so. Okay. Ist aber für das lästige Zeug, wenn dann immer Werbung kommt zwischendrin und du musst springen, ist mir das wert.
Also mehr als $10 wirft die Website Boosting ab. Das haben wir jetzt gelernt.
Ja, genau. Ja. Pro Monat,
Hut ab.
Ja. Also ich nutze YouTube, also wir haben ja auch mittlerweile einen eigenen Kanal gemacht, aber ich nutze es schon relativ häufig und zwar auch für Workshops, für Schulungszwecke, wenn ich bei Unternehmen bin, suche ich auch entsprechende Sachen raus, um den Herstellern, den Händlern, insbesondere den Herstellern zu zeigen, was sie eigentlich für eine Lücke offen lassen, wenn sie immer nur ihre Produkte präsentieren, aber nie die richtige Anwendung dazu. Und sie lassen eigentlich manchmal sind es Fans, manchmal aber auch nicht, aber der breiten Masse den Vortritt, ihre Produkte zu zeigen in der Anwendung, ob sie gut sind oder nicht. Gut, Vergleiche ist dann immer noch ein anderes Thema. Du findest aber relativ selten, wenn du heute mal was suchst, weiß ich, ein technisches Gerät für einen Garten oder sonst irgendwie, auf den Webseiten hast du dann 20 Produkte, die sich im Preis natürlich und in der Bezeichnung unterscheiden, bist oft ziemlich überfordert erstmal. Und da findest du natürlich auf YouTube relativ schnell Leute, die dann sagen, pass mal auf, hier von Stihl, das sind diese drei Motorsägen, ja, so schauen die aus. Die haben folgende Unterschiede und erklären dir das so und zeigen dir das so, dass du sofort enabled bist, zu entscheiden, was ist das Richtige für mich. Und dafür ist YouTube natürlich super gut. Was ich auch immer empfehle in solchen Beratungen, klingt jetzt vielleicht absurd, aber guckt euch die im Fernsehen, es geht, glaube ich, ab Kanal 900 aufwärts beim Satelliten, dieses...
Hallo? Das ist hier FSK offen, Mario, ja? Du weißt schon.
Ja. Nee, 900, das ist ja, auf Satellit ist ja alles offen, was nicht verschlüsselt ist. Und da ist dann Pearl TV zum Beispiel. Sag ich, guck dir mal eine halbe Stunde Pearl TV an.
Guck ich gerne.
Und dann verstehst du, warum die so viel verkaufen, weil die halt einen, so eine große Ladebatterie, die Strom unabhängig machen, die einfach nur hinstellen und sagen, da, die hat so und so viel 1000 Milliampere und USB und sonstige Stecker, sondern die zeigen das in der Anwendung. Mhm. Die sagen, was kann man damit machen? Da kannst du ein Handy laden und wie lange dauert es im Auflösen? Ja? In der Anwendung. Und dann gehen die Leute natürlich her, wenn du nicht so viel im Internet unterwegs bist, die sehen das und sagen, okay, das ist das, was ich haben will oder das gefällt mir. Oder da hast du natürlich dann auch so einen Speichelfluss im Hirn, dass du sagst, will ich haben. Ja? Was ja anders ist, als wenn du einfach nur ein Bild siehst, vielleicht auch zum Weiterblättern. Das ist ja alles immer oft relativ lieblos. So, und Produkte, vielleicht auch Dienstleistungen, Anwendungen so zu präsentieren, dass sie die Menschen auch leicht verstehen, dass sie nicht viel Text lesen können. Dafür ist YouTube natürlich super gut. Und die wenigsten Firmen gehen da, die nutzen sowas. Und wenn sie es dann oft machen, dann sind es oft verkappte Werbevideos, wo einer dasteht, der dann fünfmal den Unternehmensnamen am Anfang sagt und dann kommen 1000 Jingles. Und wenn dann der Chef selber noch was sagt, wird es erst recht eklig. Ne?
Die wurden 1887 gegründet und so.
Ne? Ja, genau. Habe ich eigentlich schon sehr oft gesehen, dass du mit Anwendervideos besser enabled wirst zu entscheiden, was du denn kaufen, was für dich das Richtige ist, so muss ich ja sagen. Weil diese Angst, wenn du etwas Komplexeres kaufst als einen Bleistift, ja, dass du vielleicht das Falsche kaufst, ja, für meinen Garten, für mein Haus, für mein Auto oder was auch immer. Und es ist am Ende doch nicht das Richtige, weil irgendwelche Parameter nicht passen, die du vorher nicht im Kopf hattest. Das findest du da und du kriegst, das ist ja ein Kaufverhinderer, diese Angst. Wo dann Leute sagen, na, vielleicht doch nicht. Mhm. Ne? Und da bleibt einfach viel auf der Straße liegen, also auch viel, viel Umsatz, aber im positiven Sinne, weil man den Leuten einfach zeigen kann und sagen kann, pass mal auf, das ist dein Problem und dafür haben wir genau die Lösung. Und meine zwei anderen Lösungen, die taugen nicht für dich, weil, wenn du das Problem hast. Und das ist das, was Firmen irgendwie abgeht, zu sagen, den Kühlschrank solltest du nicht kaufen, wenn, dann nimm lieber den.
Wenn du Single-Haushalt bist, dann ist der zu groß, Punkt. So, ne?
Genau, ja. Oder, ne, also oder überleg genau, ob du das und das haben möchtest.
Fakt, ne? Dazu, ich habe noch eine andere Frage. Marco kommt gleich noch mit YouTube, habe ich nicht vergessen. Aber die ziehe ich jetzt mal vor, weil ich wollte euch später fragen, oder ich wollte euch die Top 6 aus den deutschen Online-Shop-Charts vorlesen. Und meine Frage wäre gewesen, was glaubt ihr, aus welchem Jahr diese Charts sind? Ich ziehe das deswegen vor, weil Platz Nummer 1 war Amazon, Platz Nummer 2 Zalando, Platz Nummer 3 Otto, Platz Nummer 4 Tchibo, jeweils immer DE, Platz Nummer 5 Bonprix und Platz Nummer 6 Pearl TV. Ja? Also Pearl.de, nicht TV, muss man ja unterscheiden. Übrigens, kleiner Hinweis noch, ich glaube, das Speichelfluss-Thema ist bei denen generell ein Thema. Schau man sich einfach mal die Vermarktung oder die Präsentation an, die du angesprochen hast. Also diese Nutzenargumentation gehe ich voll mit dir, die zeigen das Produkt. Aber da sitzt ja auch immer noch Staffage drumherum und dann kann man sich unter dem Aspekt nochmal anschauen. Ich gucke das aber übrigens auch sehr, sehr gerne. Ich finde das auch total kurzweilig, so zu schauen, welche Produkte die präsentieren. Marco, YouTube spielt bei dir eine Rolle? Ja, nein oder
vielleicht? Also YouTube hat bei mir eine riesige Rolle gespielt, zumindest in meinen Gedanken. Aber wenn ich jetzt mal einfach auch das von den Werbe-Ads und so das Thema Vorjahr mitnehme, in meiner Realität ist es so, dass der Mittelstand völlig überfordert ist mit dem, was es an Angebot da draußen gibt. Und wir setzen als Marketer immer noch einen drauf. Da kommt Content-Marketing, da kommt dann Video-Marketing, virales Marketing, Influencer-Marketing. Die wissen gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht, was oben und unten ist. Und Video ist ja nun wahrhaftig keine Produktionsleistung, die einfach zu erbringen ist. Das heißt, der Mittelstand ist maximal überfordert, aber das Bedürfnis ist ja da. Das, was Mario gesagt hat, das stimmt ja zu 100%. Und das zeigen ja so Plattformen wie Liebscher und Bracht und so, die sich da mit viel Aufwand wirklich einen Namen erarbeitet haben. Und wir haben gerade jetzt im Campix-Magazin einen Beitrag gehabt zum Thema Content Farming, weil das, glaube ich, auch wenn das in China so völlige Exzesse sind, wo so kleine chinesische Jungs und Mädels in kleinen Boxen sitzen mit einer kleinen Grundvideoausrüstung und da einfach Content produzieren, genau in die Richtung, egal ob die nur eine Handtasche in die Kamera halten oder ob die eben auch einen Sinn erklären von dem Produkt, also so richtig Massenfarming, auch verbunden mit entsprechenden Attributionsmodellen im Geotargeting und so, die schließen aktuell die Lücke. Und ich glaube, das, was China uns davor macht, mit Shai und mit den ganzen anderen Plattformen, Temu und wie sie alle heißen, das ist genau die Lücke, die da geschlossen wird, weil die ganzen Jungschen, die haben alle nichts zu verlieren, sondern die haben nur was zu gewinnen, die können die nächsten großen Influencer-Stars werden und die produzieren, bis Würge kommt. Das können aber Unternehmen in der Regel überhaupt gar nicht. Und sie haben, also wie gesagt, sie sind in dieser Schleife der Überforderung. Und es ist ja auch eine komische Tatsache, dass immer wenn so Influencer, die man irgendwo so feststellt, die für ihre eigenen Personal Brand arbeiten, wenn die jetzt irgendwie für andere Marken dasselbe machen sollen, dann wird's ziemlich dünner, weil es viel einfacher ist, für sich selbst Content zu produzieren, wie wir jetzt diesen Podcast, als das für ein Unternehmen zu machen. Deswegen, also ich glaube, YouTube wäre eine Riesenchance und alle, die es wirklich durchziehen, haben da eine Riesenmöglichkeit, gerade in Verbindung noch mit Search-Content und mit informationellen Inhalten. Ich glaube, dass das noch ein riesenfreies Feld ist, aber bei meiner Beratung, die Erfahrung, die ich da habe, ist es wirklich maximale Überforderung, weil ich bin ja nicht der Einzige, der da ist und was erzählt, sondern die probieren sich dann zu orientieren, reden mit ganz vielen Leuten, jeder erzählt was anderes und was willst du denn entscheiden? Und dazu kommt noch, dass die Margen in vielen Bereichen des Mittelstands auch gar nicht so hoch sind, um diese ganzen Marketingmaßnahmen auch umzusetzen. Ich glaube, da bin ich pragmatischer geworden, auch für mich, weil es für mich in vielen Bereichen einfach auch zu aufwendig ist, diese ganzen YouTube-Videos zu machen. Und deswegen müsste es eigentlich eine Rolle spielen, aber ja, wo soll ich die Zeit hernehmen?
Wobei gerade Liebscher und Bracht ja echt ein gutes Beispiel ist für guten Content, der wirklich auch zielführend ist für die Leute, die es schauen und so. Also an der Stelle auch Grüße an den Christian Hansch und den Jan Brakebusch, die damals, als ich meinen Unfall hatte, mir so ein Care-Paket hier von, ich zeig euch das mal, ich habe die Dinger überall liegen, ich nutze die auch. Die haben ja diese Rollen, die man hier so benutzen kann, ja, und da haben die mir einfach mal ein Paket geschickt von Liebscher und Bracht, fand ich richtig nice damals. Also liebe Grüße an euch. Ja, ihr Lieben, ich habe so viele Fragen aufgeschrieben. Ich cutte jetzt den allgemeinen Teil und möchte etwas spezieller werden, weil sonst kriegen wir das zeitlich nie geregelt. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr in die SEO-Facts gehen, ja. Also wir sind ja jetzt so, hatte ja so allgemeine Fragen gestellt, aber ich habe auch in den SEO-Facts bei der Recherche festgestellt, dass ich der totale Loser bin. Also ich könnte keine einzige von diesen Fragen beantworten. Ist wahr. Ich bin mal gespannt, ob ihr das wisst. Also ich bin wirklich gespannt. So, die erste Frage, die ich aus dem SEO-Bereich habe, ist, die erste Suchmaschine der Welt, und jetzt werde ich euch das Jahr geben, die erste Suchmaschine der Welt, die 1990 von einem Studenten namens Alan Amtage entwickelt wurde, hieß, wisst ihr oder wisst ihr nicht?
Keine Ahnung.
Gut, nö. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Hieß Archie. Archie war ein Programm, das FTP-Server durchsuchte und eine Liste von Dateinamen erstellte, die die entsprechenden Suchbegriffe enthielt. Also schon ziemlich nice 1990, aber offiziell geführt als erste Suchmaschine.
Ja, war, da gab es aber noch kein Web, ne, in dem Sinn, sondern du hast über FTP in Mailboxen dich eingewählt und alles Mögliche. Das war ziemlich komplex zu der Zeit, ja. Also war mir ein Begriff, habe ich damals auch allerdings nie benutzt.
Aber trotzdem ja schon.
Du hast ja auch keinen gehabt, wo du fragen konntest, wie wird das bedient, und du musstest ja kryptische Kürzel
kein eingeben. Kein Video bei YouTube, nichts, ne?
Gab's gar nichts, und du hast ja auch niemanden im Umfeld gehabt zu dem Zeitpunkt.
Ach, ich sag's euch, wir waren so arm damals.
Du hättest fragen können, ja, das kannte keiner.
Okay, so jetzt glaube ich aber, dass mindestens einer von euch beiden die nächste Frage beantworten kann. Die erste Version von Google wurde von Larry Page und Sergey Brin als Forschungsprojekt an der Stanford University gestartet, und zwar im Jahr...
Und das war gestartet, oder?
27
Jahre. Ja, also 2003 war Jubiläum. Das heißt ja, davor irgendwann.
Vorher war ja Backrub. Ne? Das war ja das, was sie da zusammengeschustert haben mit den Lego.
Genau, also der Artikel, Steinen, ich gebe euch nochmal einen Tipp, der Artikel geht weiter. Der ursprüngliche Name der Suchmaschine war Backrub, weil sie die Anzahl und Qualität der Rückverweise in Klammern Backlinks auf die Website analysierte. Ja. Also es geht um die Zeit davor sozusagen.
Genau, es müsste 2 Jahre vor Google, also vor 27 Jahren 2-1. Vielleicht.
Also Antworten wie vor 27 Jahren akzeptiere ich nicht. Ja, ich brauche Jahreszahlen. Dann glaubst du nicht, dass ich jetzt hier was rückwärts
habe. 2-1 oder davor?
Ne, vor 27 Jahren wäre ja 1996, wenn ich richtig rechne. Ja. Und das ist ein...
Ne, 98, 99 sowas.
Ne, 96 ist ein Volltreffer. Also genau vor 96. 27 Jahren. Respekt. Ja. Ja. So, dann habe ich noch...
Ich bin besser in Jahreszahlen als im Rechnen, merkt man schon. Ne?
Also da ich so viele Fragen habe, würde ich jetzt gar nicht auf das Oberthema eingehen. Eigentlich wollte ich mit euch über Backlinks reden, weil ich fand es interessant, dass sozusagen der Ursprung von Google, das, wie soll ich sagen, das Systematisieren der Bewertung von Backlinks war. Also das wusste ich nicht.
Ja. Ja, das kam daher, weil die beiden Gründer, die wollten ja promovieren an der Stanford University. Und damals war es Usus, die Forschungsergebnisse dort zu publizieren auf dem Server. Und was die interessiert hat, ähnlich wie beim Zitationsindex, Wissenschaft ist ja immer so, wenn dich bedeutende Medien irgendwie zitieren, dann steigt dein Rang als Wissenschaftler. Und die wollten wissen, das, was wir da reinstellen, ob das irgendjemand verlinkt, ob das überhaupt jemand spannend findet. Und dann haben sie überlegt, wie sie da rankommen und haben gesagt, da gibt's nichts, ne? Weil die Backlinks im Internet gibt keine zentrale Stelle, die das macht, und sind dann auf die Idee gekommen, man müsste sich das komplette Internet downloaden, um dann in einer Datenbank nach den HTTP-Muster von dem eigenen Veröffentlichung zu suchen, um zu sehen, gibt's da überhaupt Links, ja? Mhm. So. Und bei der Analyse dieser Links haben sie festgestellt, dass die Domains, damals war ja noch viel manuell, dass die Domains, die sie selber sehr häufig nutzen und kennen, dass die exorbitant mehr Backlinks hatten als die anderen. Und da war die Idee entstanden, dann zu sagen, okay, wenn Backlinks ein Qualitätsfaktor sind für eine Webseite, warum nutzen das Suchmaschinen nicht und gucken immer nur auf die Textanalyse von einer einzelnen Seite? Wenn man das mit einfließen lässt, findet man noch bessere Ergebnisse. So, Rest ist Geschichte, denn das wollte ja niemand haben als Idee, ja. Wir ja auch, und sie mussten ja eine Firma gründen, die dann auch noch Google hieß, weil der, ich weiß den Namen nicht mehr, der in den Check ausgeschrieben hat von seiner Privatschatulle, das sollte eigentlich Gogol heißen, der hat Google draufgeschrieben, und um an das Geld zu kommen, mussten sie eine Firma gründen, die so heißt, wie der auf dem Scheck geschrieben hat. Und so kam der Name Google zustande. Also sagt man, okay. Ich weiß es nicht.
Also ähnlich, gibt es Parallelen zur Website-Boosting, merke ich gerade so mit dem Namen und so.
Genau. Ja, der wird ja oft der richtige Weg beschritten, weil der falsche gerade belegt
ist. Ja, das stimmt, ja. Ja, cool. Gehen wir mal weiter in der Suchmaschinenentwicklung. Die erste Suchmaschine, übrigens das nächste auch wieder für mich, komplett neu. Und ich dachte mir so, Alter, ich bin so lange in dem Business, ich weiß ja gar nichts mehr. Also das ist echt deprimierend. Okay, die erste Suchmaschine, die Werbung anzeigte, war? Immer wenn ich so eine lange Pause mache, heißt es, ihr sollt antworten. Ja, kleine Erklärung. Ja. Idee, ich wiederhole nochmal, die erste Suchmaschine, die Werbung anzeigte, war? Ich gebe euch noch ein paar Fakten. Wurde 1998.
Ich sage einfach mal Lycos.
Du sagst mal Lycos. Das hätte auch ein Tipp sein können, den ich abgebe, um ehrlich zu sein. Weil ich habe Lycos immer gemocht früher, um ehrlich zu sein.
Der rennende Hund. Nicht,
ja. Ich löse auf. Die erste Suchmaschine, die Werbung anzeigte, war GoTo.com, die 1998 gegründet wurde. GoTo.com bot den Werbetreibenden an, für jeden Klick auf ihre Anzeige zu bezahlen, die neben den Suchergebnissen erschien. Das Modell wurde übrigens später 1:1 von Google gekauft.
Genau.
Also ja. Google hat also sozusagen den Laden übernommen. Ja, also zumindest.
Ja, die haben es nicht erfunden, und die haben es halt
veredelt.
Wie so viel eigentlich.
Vergoldet, ja, genau. So, jetzt kommen wir schon ein bisschen mehr in die Neuzeit. Der nächste Fakt, den ich habe, ist, die erste Suchmaschine, die personalisierte Ergebnisse basierend auf dem Standort, dem Browserverlauf und anderen Faktoren lieferte, war? Und jetzt gebe ich euch mal einen entscheidenden Tipp, es war nicht Google.
Schade, damit ist mir meine Antwort flöten gegangen. Yahoo.
Nee, Yahoo war ja keine Suchmaschine.
Ein Verzeichnis,
war ja, ein Katalog. Ja,
stimmt.
Das war ein Verzeichnis eigentlich nur, personalisiert, ach Gott.
War eine Suchmaschine, die bei mir gerade eine Renaissance erlebt. Ich löse auf, weil ich sie mag. Richtig, Bing.
Vorgänger von Bing.
Die 2009 von Microsoft gestartet wurde. Bing nutzte künstliche Intelligenz, hört, und maschinelles Lernen, um die Relevanz und Qualität der Suchergebnisse zu verbessern. So, und dann haben wir im Prinzip schon die letzte Frage aus der Kategorie, nämlich die erste Suchmaschine, ich glaube, das könnte man lösen. Die erste also ich könnte, das wäre vielleicht die einzige, die ich lösen könnte. Die erste Suchmaschine, die Sprachsuche ermöglichte, war im Jahr 2011.
Amazon.
Liebe Audience, ihr müsstet jetzt sehen, wie es rattert. Es rattert. Amazon? Ja.
Telefonjoker. Bräuchte man
ja,
da.
Das stimmt. Nee, die Fragen sind auch fies, ich gebe es zu. Aber ich fand es trotzdem interessant, dass man sich mit sowas wesentlich oder sehr wenig beschäftigt hat. Also ich löse wieder, das war Siri, von Apple eingeführt. Siri war ein virtueller Assistent, der Sprachbefehle verstand und darauf reagierte, kennen wir ja heute noch. Siri konnte nicht nur im Internet suchen, sondern auch Anrufe tätigen, Erinnerungen erstellen, Nachrichten senden und noch viel mehr.
Aber Siri ist keine Suchmaschine.
Siri ist keine Suchmaschine, ja, okay. Das ist die Frage, wie man es definiert. Ne?
Personal Assistant.
Ja, okay, gut. Also ich gebe euch beiden einen Viertelpunkt für diesen berechtigten Einwand.
Wie, weil du die Frage verrissen hast, oder wie?
Genau.
Das ist ein Blödsinn, genau. Wolfgang.
Ja, also ich weiß auch nicht. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach nur Fragen ausgesucht. Jetzt wird es noch ein bisschen lustiger. Achtung. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Historie von Artikeln. Und ich lese euch etwas vor. Und meine Frage ist, ungefähr aus welchem Zeitraum könnte das sein? Und wenn ihr es wisst, also es könnte sein, dass ihr das wisst, dann dürft ihr mir auch sagen, wer das geschrieben hat. Ja? Achtung, der Artikel lautet, jeden Tag werden allein in Deutschland 140 Millionen Suchanfragen an Google gestellt. Von diesen Suchanfragen viele dieser Suchanfragen können zu einem Besuch auf ihrer Website führen, falls sie ihre Keyword-Analyse sinnvoll durchgeführt haben. Lesen Sie hier, wie Sie die richtigen Suchbegriffe für Ihr Geschäftsmodell finden. So, wann könnte der Artikel geschrieben worden sein? Okay, das ist fies, ich gebe es zu, wenn ich das jetzt so selber überlege.
Gestern.
Gestern könnte der geschrieben worden sein, genau. Ja. Der Artikel ist vom 18.05.2010 aus der Ausgabe 1 der Website Boosting und geschrieben. Und ganz, ganz liebe Grüße gehen daraus an ihn vom lieben Kollegen Stefan Fischerländer. Und interessant an der Stelle, und ich habe mir hier hingeschrieben, Keyword-Analyse, immer noch ein Thema, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Eigentlich ja nach wie vor ein Thema, oder? Und immer noch eins, das beackert werden dürfte in der Branche oder noch mehr beachtet werden dürfte.
Ja, das ist ja das Erste, was auch viele SEO-Agenturen machen, immer erstmal eine Keyword-Recherche, statt zu gucken, welches Potenzial hat denn die Webseite. Was kann man sozusagen schnell heben? Wofür steht die Webseite? Analyse der schon bestehenden Keywords, mit der die Webseite gefunden wird und eine Optimierung darauf macht ja fast niemand. Die meisten setzen, Alle setzen halt irgendwelche Studenten, Werkstudenten hin oder so und die gehen dann halt die entsprechenden Tools durch, füllen Excel-Listen und dann setzt man sich zusammen und sagt, was ist ein tolles Suchwort mit Suchvolumen, was ja der größte Unsinn ist, nach Suchvolumen zu sortieren. Aber so wird es halt dann gemacht und dann werden Seiten hin optimiert auf bestimmtes Suchvolumen oder wo jemand sagt, das ist ein gutes Keyword, das passt zu uns. Dann bleiben die Conversions oft weg. Naja, und dann war der erste Ausflug in SEO schon mal nicht so toll.
Heißt also, Keyword-Analyse wird überbewertet, meinst du?
Keyword-Analyse nicht, wenn du Analyse im Sinne von, ich gucke mir die Keywords an und analysiere, was da passiert. Auf jeden Fall wichtig und richtig, aber die Keyword-Recherche, die würde ich erst an zweite, dritte, vierte Stelle setzen und gucken und sagen, ich ziehe erstmal die Register, die da sind, schau mal, wofür rankt eine Domain, wo kann ich es verbessern, so das Typische, im einfachsten Fall, jetzt methodisch gesprochen, du rankst mit einem guten Begriff auf Position 11, da würde ich sagen, so, da gehen wir jetzt gleich heute noch hin und gucken, dass wir diese Seite ein bisschen anstupsen und optimieren und schauen mal, ob die Links passen und so weiter, um die auf die erste Seite zu kriegen, weil auf der zweiten kriegt sie keinen Traffic. Das geht schnell. Du kriegst auch schon Klicks und Umsatz, und zwar mit wenig Aufwand. Das sind teilweise wenige Stunden oder vielleicht sogar noch weniger, anstatt erstmal neue Keywords oder prinzipiell Keywords oder Keywords-Gruppen zu bestimmen. Also ich würde erstmal gucken, wo steht man, was kann man daraus machen, also was kann mein Auto schon leisten, wo kriege ich mehr PS raus, die Steuerung ein bisschen optimieren, Vergaser drehen, was auch immer, bevor ich sage, da gibt's 20 neue Motoren, schau mal da.
Also erstmal muss ich dir die Props mal geben, wenn wir uns redaktionell abgesprochen hätten, dann hättest du jetzt das Wort Auto erwähnen müssen, weil meine nächste Frage zielt auf Autos ab. Krass. Was ich euch noch sagen wollte, einfach mal so vielleicht für die älteren Semester unter den Zuhörern und für uns drei, zur zeitlichen Einordnung 2010, als die Website Boosting rauskam, in dem Monat, war so weltpolitisch der wichtigste Moment, da wurde nach fast 10 Jahren Suche Osama Bin Laden getötet von der US-Spezialeinheit. Also nur damit man das mal so einordnet, fast 10 Jahre nach dem Anschlag. Dann, und das war in der gleichen Zeitraum. Also Wahnsinn. Ich finde, das ist noch sehr, sehr präsent für mich so.
Aber wir hatten damit nichts zu tun.
Das möchte ich auch betonen. Das hatte nichts miteinander zu tun. Okay, dann springe ich direkt zu dem nächsten. Und zwar habe ich gefunden, ich gebe euch einfach nur den Artikel oder den Titel, der heißt Mercedes-Benz kündigt den ersten voll vernetzten TCP-IP-PKW an. Übrigens, Fun Fact, in dem gleichen Magazin, ich sage euch gleich, was es war, es war nicht die Website Boosting, im gleichen Magazin war der Artikel drunter, die Tricks des Internet, Künstler verraten ihre besten Kniffe. Und da dachte ich so, okay, Clickbait gab es schon immer.
Ja. Okay. Martin Missfeld kann es nur gewesen sein wahrscheinlich.
Grüße an Martin. Also nochmal, erster TCP-IP-PKW von Mercedes-Benz angekündigt im Jahr und jetzt ist wieder eine Jahresfrage.
2010. Das ist, glaube ich, zu früh, aber ich sage es einfach mal.
Ja, 2005 würde ich mal sagen, aber das ist schon sehr jauchig, die Fragen hier. Also jauchig im Sinn von Günther Jauch. Du stellst lauter 1 Million Fragen.
Stimmt, das ist schwer. Aber also hier bei der Frage ziele ich natürlich ganz genau auf den Effekt, aber ich sage euch jetzt wann. Und ich finde es sehr, sehr deprimierend, um ehrlich zu sein. Ich finde es sehr, sehr deprimierend. Das war 1997. Okay. 1997. Und wir sind ein paar Jährchen weiter. Okay. Die Headline könnte immer noch gelten, mehr oder weniger. So. Dann habe ich mal was aus der Kategorie Tooltip aus dieser langen Zeit. Ja. Und zwar, sage ich euch auch wieder nicht, wann es war, wann dieser Tooltip kam, sondern ich lese euch mal den Tooltip vor. Übrigens, Achtung, Fun Fact, ich habe das Tool gecheckt, das gibt's immer noch. Und ich finde das Tool, und damit habe ich natürlich schon verraten, dass der Artikel ein bisschen älter ist, aber finde das Tool immer noch geil, ja. Und zwar, Achtung, der Artikel lautet, was definitiv nochmal einen Blick wert wäre. Gibt es Webseiten, die Sie häufig oder gar regelmäßig aufrufen oder welche, die immer wieder einmal in Vergessenheit geraten, die man aber eigentlich regelmäßig ansehen wollte? Dann sollten Sie sich das Add-on Morning Coffee installieren. Das kleine Tool ist dann über ein Kaffeetassensymbol in der Symbolleiste des Browsers aufrufbar. Sinn und Zweck ist schnell erklärt. Man kann damit für verschiedene Tageskategorien Webseiten hinterlegen, einfach wie Bookmarks bzw. Favoriten und das an verschiedenen Wochentagen. So, ich sehe schon leuchtende Augen. Ich glaube, da gab es eine Identifizierung.
Ja, ich glaube, das habe ich geschrieben in der Website Boosting. Ich könnte jetzt in meinem Dateisystem nachschauen nach Morning Coffee. Würde ich dir wahrscheinlich genau sagen können, welche Ausgabe. Ja. Ich fand es ein total spannendes Tool, vor allem deswegen, weil du ja, wie auch geschrieben, wenn du früh sagst, ich habe bestimmte Webseiten, die ich aufrufe, und du klickst es einfach auf und da gehen 10 Tabs auf und du gehst deinen Kaffee holen und bis du wieder da bist. Das Web war ja damals noch nicht so schnell.
Wie heute.
Und dann waren die Zeiten alle da.
Der war gut. Ja. Nee, hast schon recht. Ja, tatsächlich, der Autor hieß Professor Dr. Mario Fischer. Und das war die Ausgabe 1 am 18.05.2010. Also 13 Jahre und das Tool gibt's immer noch. Finde ich richtig krass. Ist mittlerweile irgendwie so eine, ich weiß nicht so genau, wie man es installiert. Aber auf jeden Fall gibt es das noch. Die Frage, die ich an der Stelle habe, Mario, gibt's denn so ein All-Time-Favorite-Tool? Oder Marco, an euch beide, das ihr nutzt? Also ich muss sagen, ich bin hier zum Beispiel jemand, der extrem wenig Extensions in den Browser nutzt. Also gibt's ja so Leute, die haben alle Extensions und SEO und dies und das. Und macht ja aber hier und da auch Sinn. Aber ich persönlich habe wenig Tools, die ich über 13 Jahre genutzt habe. Habt ihr da welche, wo ihr spontan sagen würdet, ja, das muss raus?
Also bei mir sind auf jeden Fall die SEO-Extension. Die benutze ich seit Jahren eigentlich schon.
Welche?
Heißt sicherlich die SEO-Extension? Ja, seo-extension.com.
Ah, okay.
Die benutze ich schon seit Jahren. Also meine Browserleiste ist relativ voll, manchmal so voll, dass die Webseiten davon auch in ihrer Funktionalität beeinträchtigt werden und ich dann viel mehr inkognito surfen muss. Aber das ist das, was sich so über die letzten Jahre eigentlich so durchgesetzt hat, zumindest für den SEO-Bereich. Und sonst ist noch Webalyzer, den benutze ich sehr gerne, um zu gucken, welches System hinter bestimmten Seiten hängt. Gerade so beim Kunden-Erstkontakt am Telefon ist das eine ziemlich schnelle Nummer, dass man einfach mal gucken kann, okay, welches System liegt dahinter, würde man das selbst irgendwie umgesetzt bekommen. Das sind so die Hauptdinger, die ich habe. So Redirect-Dinger habe ich noch, Language-Tool habe ich hier, also gerade jetzt im AI-Bereich. Also sind schon ein paar Sachen, die ich da benutze, auch regelmäßig benutze.
Also ich benutze, seit ich denken kann, die Web-Developer-Toolbar von Chris Pederick heißt der, glaube ich. So ein kleines Zahnrad-Symbol. Das ist so ein Schweizer Messer eigentlich für alles, was mit HTML zu tun hat. Du kannst, damit kann man zum Beispiel, ich habe eine Webseite offen und ich will wissen, habe ich Broken HX Chains, wie sieht die H1, H2, H3 Struktur auf, klickst du da drauf, sagst View Document Outline und dann rippt er die Webseite auf, macht einen neuen Tab auf und zeigt dir die Überschriften H1, H2, H3, was drin steht und zeigt dir auch gleich rot an, wenn die H1 zum Beispiel fehlt und es geht mit der H2 los, ja. Du kannst bei Bildern die Alt-Tags einfach über die Bilder schießen damit. Du kannst sagen, zeig mir mal alles ohne Bilder, zeig mir mal Bilder mit den Image Dimensions oder deaktiviere einfach mal JavaScript oder CSS, ne? So wie es die Suchmaschine dann im ersten Moment sieht. Also eine ganz nützliche Geschichte, zeige ich auch immer in den Workshops und allein nur wegen den H1-Ketten, H1 bis H6-Ketten lohnt sich das Ding schon. Das ist seit ich denken kann, bei mir im Browser drin. Ich weiß gar nicht, da gibt es, glaube ich, ob es ein Update gibt. Also ich nutze es seither.
Aber es funktioniert noch.
Seitdem es drin ist. Funktioniert super gut. Das ist das eine. Oder du kannst auch mal sagen, den Bildschirm auf 1024 mal schnell darstellen. Du kannst auch selber was hinterlegen, wie es ausschauen soll.
Aber Morning Coffee nutzt
also du nicht mehr. Morning Coffee nutze ich aktuell nicht mehr, nee. Und das zweite ist noch das Google Analytics Plugin, weil wenn ich Kundenseiten habe oder mir Webseiten anschaue, wo ich einen Zugang habe zu Analytics, dann kannst du dir die Webseiten ja anschauen mit so einem Overlay, wer klickt welchen Link oder welche Links werden wie oft geklickt und du kannst halt filtern nach organisch oder normaler Traffic oder Paid Traffic oder was auch immer. Und das geht eher so auf das Thema Usability, damit man halt sieht, wie wird die Navigation, wenn irgendwelche Inlinks gesehen und benutzt, ne, weil du sofort prozentual auf die Seite bezogen die Klickverhältnisse siehst. Das ist immer viel erleuchtender, als in irgendwie sich Berichte oder irgendwas zu machen in Analytics, sondern du siehst die Seite so, wie sie da ist und kannst dir als Overlay quasi drüberlegen, wie sie benutzt wird. Und das ganze Filtern nach Zeit, nach Kanal und so, finde ich eigentlich schon ganz erspannend. Und da siehst du mit wenigen Klicks innerhalb von 30, 40, 50 Sekunden auf einer Webseite, ob Dinge funktionieren oder nicht.
Okay, cool. Ja, also, dann habe ich den nächsten und dann, ich habe noch so jede Menge, aber ich habe nur noch jetzt so die wichtigsten rausgefiltert, die ich euch nochmal fragen wollte. Und ich dachte mir bei der Frage jetzt, die jetzt kommt, oder bei dem Hinweis, ich glaube, das wisst ihr, weil ihr seid ja so mit Programmierung auch zumindest entfernt irgendwie verheiratet. Marco, jetzt in der letzten Zeit nicht mehr, weil er mehr Rasenpflege macht, aber früher weiß ich, seine ganzen Tinten-Shops hat er alle selber programmiert. Egal. Also, und zwar geht es da um folgende Meldung. Der Download des Monats heißt das. Und zwar, bis zum 31. August, piep, kostenlos downloaden. Und jetzt kommt's. Der kompetente Guide zu Webforms und ASP.NET mit Visual Studio. Und ich dachte mir so, das sind genug Keywords, da wisst ihr, wann das war, in welcher Zeit. Ich wüsste es nicht.
Neu.
Ich bin auch kein Web-Developer, sorry.
Okay, schade.
Coole Frage, Wolfgang. Hast du richtig abgeliefert?
Da habe ich ja wieder richtig top vorbereitet, ja. Okay, das war 2004. Aber das ist ja dann auch, ich dachte, jetzt sagt ihr ja, ASP.NET, ein Visual Studio, das ist ja seit 2006 abgekündigt. Keine Ahnung. Okay, streichen wir diese Frage. Ich habe noch eine, die gehört eigentlich mehr in die Kategorie allgemein, aber die möchte ich gerne noch loswerden, weil da fand ich wieder eine Sache sehr erhellend, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar lautet der Artikel, der ist von Heise. Ich sage euch jetzt noch nicht von wann, aber er ist von heise.de. Und der Artikel lautet, das iPhone ist das erfolgreichste Telefon. Der Zeitpunkt, als es die meisten Verkäufe erzielte und die klassischen Handys überholte, laut einer Studie von Strategy Analytics verkaufte Apple im vierten Quartal, jetzt muss ich aufpassen, vierten Quartal des Jahres, 37 Millionen iPhones und erreichte damit erstmals den größten Marktanteil mit 23,9%. Und ich frage nach dem Jahr, was glaubt ihr, wann hat das iPhone sozusagen die Handybranche disruptiert, mehr oder weniger? Und dann habe ich noch einen interessanten Fakt, der mich wirklich sehr überrascht hat.
2012.
Mario?
Ich dachte, du hast noch einen Funfact.
Der kommt nachher. Oder? Der kommt nachher.
Das war meine Antwort, war der Funfact.
Ich schätze mal, vielleicht 2010, 2011. Ich dachte, vielleicht ein bisschen früher.
Ja, der Punkt geht an euch beide, 2011. Da lasse ich 2010 und 2012 gelten. So, aber was mich sehr überrascht hat, war 2011 im vierten Quartal hat Apple 37 Millionen iPhones verkauft. Und dann habe ich mir einfach so gedacht, guckst du mal, wie viel verkaufen die jetzt? Und was glaubt ihr so? Also was habt ihr für ein Gefühl? Ich hatte dafür einfach ein Gefühl. Ich hätte jetzt eine Zahl gesagt. Ich sage euch auch gleich, welche ich gesagt hätte. Was glaubt ihr, wie viel verkaufen die jetzt? Allerdings ist das Vergleichsquartal das letzte, also Quartal 2. Das letzte abgerechnete sozusagen.
300.000 pro Tag.
Jetzt muss ich wieder rechnen. Das wären dann 9 Millionen, oder?
Mhm.
Also 37 Millionen haben sie im Quartal 4 2011 verkauft.
Wie viel Millionen?
37 Millionen im Quartal.
Ja, dann würde ich jetzt 50 tippen. 48, 50.
Also irgendeiner von euch googelt. Also nee, ich hätte jetzt gedacht, die verkaufen jetzt 100 Millionen im Quartal. So einfach vom Gefühl, dachte ich, der Markt ist doch viel größer jetzt.
Ich kenne eine Kennzahl, die ich immer verwendet habe. 270.000, die Zahlen weiß ich nicht mehr genau. 270.000 iPhones werden verkauft und 260.000 Babys werden geboren pro Tag. Das ist aber schon 15 Jahre her oder so, die Zahl. Die habe ich jetzt einfach hochgerechnet.
Das ist aber eine sehr, sehr geile, ein sehr geiler Vergleich. Ja. Ja. Finde ich sehr cool. Genau. Also die Wahrheit ist, im vierten Quartal 2011 wurden 37 Millionen iPhones verkauft und im letzten Quartal, das abgerechnet wurde, dieses Jahr 46 Millionen. Und ich dachte so, what? Das ist ja fast das Gleiche. Ja. Also natürlich 9 Millionen mehr verkaufen, das macht schon Sinn, ja, aber ich hätte jetzt mit deutlich mehr gerechnet, weil ich einfach dachte, der Markt ist in Summe, die Torte ist eigentlich viel größer sozusagen. Aber ich glaube, dass dann doch viele auch mittlerweile zu Android-Geräten etc. Greifen, weil die ja doch deutlich aufgeholt haben. Ich glaube, Mario, du bist ja auch Google. Bist du Google Pixel-Nutzer noch? Oder?
Ich habe mein Pixel ausrangiert vor dem Nutzungsende, weil ich hatte jetzt schon zweimal ein Pixel und ich habe mir geschworen, ich kaufe mir keins mehr.
Aber du bist kein iPhone-User?
Nein, ich bin kein iPhone-User, weil ich nicht in der Apple-Welt lebe, macht es auch für mich keinen Sinn. Ich lebe halt in der in Anführungszeichen normalen, standardisierten, offenen Welt. Deswegen nutze ich natürlich auch Android.
Also ich schwöre euch, ich habe noch so viele tolle Fragen, die ich eigentlich noch stellen wollte, aber mit Blick auf die Zeit macht das gar keinen Sinn mehr. Es war trotzdem, finde ich, ganz kurzweilig, mal so in ein paar Sachen reinzureflektieren. Bevor wir jetzt aber die Schlussrunde machen, würde ich schon noch gerne mal so fragen, jetzt mit Blick auf die Dinge, die wir besprochen haben und zu denen ihr eure Schätzungen abgegeben habt, wo seht ihr denn die Zukunft? Was ist denn in der Glaskugel drin? Ich meine, KI hat uns jetzt wirklich seit letztem Herbst im Mainstream erwischt und hat die Welt ein bisschen verändert auch oder ganz schön verändert. Wo seht ihr so die nächsten, the next big thing? Mario, du darfst anfangen.
Okay, next big thing wäre aus meiner Sicht eine verlässlichere KI, die natürlich dann auch mit anderen Sprachmodellen laufen muss, also die auch nicht so viel fantasiert oder wo man sicherstellen kann, dass die Ergebnisse nicht zusammenfantasiert sind. Das ist ja aktuell das Problem. Dadurch, dass die Ergebnisse glaubwürdig rüberkommen und so schön formuliert sind sprachlich, glaubt man es halt und stellt dann beim Nachrecherchieren oder wenn man was weiß, halt fest, dass es nicht stimmt. Ich habe witzigerweise heute Vormittag von Nielsen, Jakob Nielsen, eine Studie gelesen, der das mal quantifiziert hat. Die haben in drei verschiedenen Bereichen, will nicht so weit ausdehnen, gemessen, zwei Drittel Produktivitätszugewinn bei Menschen in Unternehmen, die KIs nutzen. Wow. In verschiedensten Situationen, verschiedenen Branchen. Ja, genau. Sehr viel Nutzen ist bei der Programmierung, aber auch gestandene Businessleute können wohl 60-70% plus oder konnten plus erreichen. Und das jetzt in einer Welt, wo wir sagen, ist die KI-Unterstützung erst am Anfang. Wir haben noch nicht viel. Und schon kann man eigentlich messen, dass die Leute, sagen wir, mindestens um die Hälfte produktiver arbeiten, was uns vielleicht zu der bösen Annahme verleiten könnte, dass es nicht lang dauern wird, dass man die Hälfte der Leute nicht mehr braucht. Und da war also alles auch dabei. Ja, also sowohl einfache Kundenanfragen beantworten bis hin zu, weiß ich, Pressemeldungen schreiben, also ein bisschen höher gestellt. Und er meint eben auch, dass die Lücke, was er festgestellt hat, zwischen den Mitarbeitern, die wenig wissen und vielleicht nicht ganz so leistungsfähig sind, und denen und den Top-Leuten, dass die enger wird, dass sie kleiner wird und dass die Differenz zwischen denen, die halt vor sich hinwurschteln und denen, die wirklich richtig produktiv arbeiten, dass die dadurch sinken würde. So, wenn wir das extrapolieren, mal ein paar Jahre auf neue KIs, neue Formen, die dann kommen, wird es schon spannend, was es für gesamtwirtschaftliche Auswirkungen haben könnte. Hm. Ich sag's vorsichtig, ne? Weil wir haben ja eine Geschwindigkeit da drin, die natürlich alles Lügen straft, was immer sagt, na ja, das haben wir ja schon immer gehabt und beim Auto und bei der Buchdruck und auch als das Internet kam, hieß es immer, oh, das wird Arbeitsplätze vernichten. Ja, aber wir haben da immer 20, 30, 40 Jahre gehabt dazwischen, ganze Generationen, die sagen können, hey, die Welt verändert sich langsam und jetzt verändert sich die Welt im Monatstakt. Und die Frage ist halt, wenn du sagst, du kannst heute schon juristische Sachen mit einer KI besser machen als ein Mensch, was machst du denn mit einem 45-jährigen Juristen, wo du sagst, hey, das, was du machst, brauche ich nicht mehr, mach die KI. Die kannst du nicht zu KI-Spezialisten, zu Programmierern oder sonstigen Leuten ausbilden, zumal ja Programmierer auch absehbar man weniger braucht, ich sag's mal so, ne? Genau. So, und es könnte also schon sein, und insofern bin ich nicht so weit weg von den Leuten, die sich wirklich sehr intensiv mit KI beschäftigen und die auch entsprechende Sachen betreiben, die schon warnen und sagen, da könnten wir ein Feuer anzünden, was sich nicht mehr löschen lässt.
Ja, das ist so ein bisschen wie bei Oppenheimer, wobei die Frage halt ist, was willst du machen, ne? Irgendeiner wird es wahrscheinlich dann, du wirst es gar nicht mehr.
Machen kannst du nichts mehr. Es ist in dem Moment, wo der Deckel auf ist und den hat ChatGPT aufgemacht, fängst du das nicht mehr ein. Das kannst du nicht, ne? Also natürlich, wir müssen alle leben damit, wir müssen schauen, was hinkommt. Aber ich glaube auch, dass eine Prognose, was es in 5 oder in 10 Jahren heute absolut unmöglich ist, weil ja immer die Sachen quer kommen und wie es immer so war bei Innovation, keiner hat zu dem Zeitpunkt, wo die Sachen diskutiert worden sind, gewusst, was es für Auswirkungen hat. Das war bei Handy, das war bei Internet, das war bei Auto. Überall war das so, dass man die Wirkungen massivst unterschätzt hat. Gut, da haben wir noch relativ viel Zeitdauer gehabt, jetzt haben wir das nicht mehr. Und wenn das so ist, dass wir es jetzt wieder massiv unterschätzen, wird es eine spannende Zeit werden.
Das glaube ich auch. Ich sehe das, also sehe ich hundertprozentig so wie du. Das kann sehr, sehr gefährlich sein, aber man muss sich einfach damit beschäftigen. Frei nach dem großen deutschen Philosophen Lothar Matthäus dürfen wir hier nicht den Kopf in den Sand stecken, beziehungsweise den Sand in den Kopf. Jetzt habe ich ihn versemmelt, weil er hat ja gesagt, den Sand in den Kopf. Das macht da keinen Sinn an der Stelle. Ähnlich wie du habe ich heute Morgen was gelesen. Und da dachte ich auch wieder, wie fies, dass solcher Qualitätsjournalismus kurz vor unserer Aufzeichnung rauskommt. Und den hat auch noch Herr Marco versendet, fand ich richtig frech von dir, ja. Die 30, und dann noch mit so einem clickbaitigen Thema, die 30 besten Chatbots. Da war ich natürlich sofort drin, dem Artikel, den ich übrigens echt gut fand, ja, richtig gut fand. Und das hat mir auch nochmal die Diversität von diesem ganzen KI-Thema gezeigt, weil da waren so viele dabei, die ich gar nicht kannte, aber wirklich sehr interessant klangen. Also Open-Source-KIs, die du selber installierst und so weiter und so fort. Also sehr, sehr spannendes Thema, Marco. Was sagst du als Verfasser dieses Artikels?
Na, ich sehe das alles überhaupt gar nicht so problematisch. Ich glaube, wir haben einen Riesenknick in unserer Geburtenrate. Wir werden sowieso auf dem Arbeitsmarkt Riesenprobleme bekommen, wenn die KI davon ein bisschen was löst, weil bestimmte Arbeitsplätze einfach wegfallen. Da sehe ich eher ein Problem vielleicht in dieser Übergangsphase. Das geht ziemlich schnell, ja. Und da werden ein paar ältere Leute auf der Strecke bleiben. Keine Frage. Was wir mit denen machen, keine Ahnung. Wir werden bestimmt auch eine höhere Burnout-Rate haben. Aber ich glaube, es ist auch mehr die Zeit von Pragmatismus und von Leuten, die vielleicht wie Mario und ich schon länger dabei sind, die einfach die ganzen Bruchstücke, und ein paar haben wir in dieser Sendung ja schon angesprochen, einfach in der Lage sind, diese Bruchstücke, die funktioniert haben, jetzt zusammenzusetzen und vielleicht mit dem, was pragmatisch möglich ist, mit KI zu kombinieren, um dann den maximalen Erfolg rauszuholen. Also wir haben ja manche Themen wie Keyword-Analyse oder Backlinks und so, haben wir ja schon angesprochen. Da wäre eigentlich nochmal eine eigene Sendung. Also da brodelt es mir eigentlich unter den Fingern. Also eigentlich müssen wir so ein Ding nochmal wiederholen, irgendwie, wo ich denn der Host bin. Da sind 1000 Fragen. Auch Mario hat es mal kurz angerissen, wie denn die Studenten sich jetzt über die Jahre auch entwickelt haben, weil das ja auch ein Teil der Prognose ist, wo geht's hin. Überall hört man immer von der Arbeitsmoral. Aber für mich steht eins fest, wenn die Menschen in irgendwas gut waren, dann ist es in der Flexibilität. Und wenn der Druck hoch ist, dann waren Menschen gerade in Deutschland, immer zu Höchstleistungen imstande. Ja, vielleicht ist ein bisschen was eingeschlafen, aber das ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern wenn die Leute merken, da ist Druck, dann verändern die sich auch. Und ich glaube, dass wir als Land gut aufgestellt sind, uns da so zu positionieren. Und der Rest ist halt auch. Also ich bin so ein Typ, der eben auch sagt, ja, vieles von dem, was wir machen, endet im Überkonsum. Und ich glaube, da müssen wir sowieso einen anderen Purpose finden. Und ich glaube, da sind wir gerade so auf dem Weg. Also Pragmatismus ist eigentlich für mich so ein Hauptding. Und gerade jetzt, weil wir auch über die Website Boosting gesprochen haben. Ich meine, Mario ist ja so ein Beispiel dafür. Viele SEOs da draußen machen Beratung und so. Und wenn du dir die mal anguckst, dann haben die eigentlich gar kein eigenes Produkt. Die haben nur ihre Beratungsdienstleistung. Mario hat jetzt die Website Boosting, auch wenn die Zahlen ein anderer verwaltet, hat er aber ein Produkt daraus kreiert, wo ich denke, das ist wirtschaftlich ganz gut gestaltet. Und auch sein Beratungsbusiness, glaube ich, fußt denn da drauf. Aber mich wundert schon ein bisschen, dass es so wenig SEOs da draußen gibt, die mit der Expertise oder auch andere Online-Marketer eigentlich eigene Produkte kreieren, mit denen sie dann erfolgreich sein können. Das fehlt mir so ein bisschen. Und vielleicht ist die Zeit jetzt, weil manche Leute jetzt wirklich ihre Nuggets nehmen können, ihre Assets nehmen können und die jetzt zusammenbauen zu dem, was die neue Welt denn da vielleicht hergibt. Würde ich mir zumindest wünschen. Immer wenn ich Höhle der Löwen gucke, denke ich, ey, die Ideen liegen auf der Straße, warum komme ich denn nicht auf diese Scheiße hier, so ein neues Abflussrohr oder so, ist doch völlig irre. Und dann wird man mal merken, und das ist, glaube ich, so die, also meine Quintessenz aus den letzten 23 Jahren auch, wenn du für dein eigenes Business, auch mit deinem eigenen Kapital anfängst, das zu machen, was wir die ganze Zeit in SEO oder SEA oder so immer so erzählen, das fühlt sich plötzlich völlig anders an. Und das ist eine ganz andere Perspektive und die ist wichtig. Und ich weiß nicht, wo wir rauskommen. Ich mache mir aber überhaupt gar keine Sorgen. Ich glaube, wir haben im Gegensatz zu dem, was die allgemeine Meinung sagt, genug Know-how hier im Land. Wir haben viele pfiffige Köpfe, viele Leute, die auch so Erfahrungswissen mitbringen. Wir haben vielleicht ein bisschen wenig Führung, das können wir aber noch lernen. Also so jemand wie Mario als Professor, Doktor, und das ist jetzt nicht begierlich gemeint, sondern einfach so mit dem Titel auch und durch seine Expertise Führung zu geben in einer Welt, die völlig im Überfluss an Informationen zu ersticken scheint. Ich glaube, so eine Sachen sind wirklich wichtig und ich hoffe, dass sich die Welt in die Richtung entwickelt, ohne dass wir alle Professoren oder Doktoren werden müssen. Aber ein bisschen Führung, ich weiß, in Deutschland ist es schwer zu sagen, von Führung zu reden, aber ich glaube, das fehlt uns so ein bisschen, weil Zeug ist genug da.
Ja, ich glaube, da sind in beiden Statements eine Menge Wahrheiten drin. Hat ja sowieso jeder seine eigene. Finde ich total super und ich finde auch den Aspekt, dass wir haben ja jahrzehntelang gejammert, zumindest seit meiner Jugend bis jetzt, in meinem hohen Alter habe ich eigentlich immer nur gehört, ja, Deutschland hat keine Ressourcen, Deutschland muss, ist abhängig von Importen, Rohstoffe etc. Und jetzt kommen wir in eine Zeit, wo vielleicht der wichtigste Rohstoff wieder vielleicht der Mensch ist und da hat Deutschland oder haben die Deutschen eigentlich ja immer, wir als Nation, ganz gut dagestanden, was so Erfindungen etc. geht. Also ja, ist eine andere Perspektive, kann man auch einnehmen, finde ich auch spannend. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zum eigentlich wichtigsten Teil der Sendung, die Verkündung des Ergebnisses. Ja. Ich habe natürlich meine elektronische KI die komplette Zeit mitlaufen lassen. Ich habe sogar extra ein KI-Board entwickelt dafür. Hier, das seht ihr es hier. Ja. Und das Rennen ging aus und ich kann euch das jetzt sagen, es war sehr, 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 sehr knapp. Ja. Also ihr wart beide extrem gut. Ich hätte maximal einen Punkt geholt, maximal, beim iPhone, weil ich hatte natürlich das erste. Aber ja, das Rennen ging aus 10 zu 10, aber da ist natürlich der 0,25-Punkt für Mario drin, weil er gesagt hat, oder früher, deswegen hat der Mario dieses Quiz gewonnen. Das ist natürlich nur ein Spaß, ich habe überhaupt nicht mitgezählt und ich fand's genau. Genau, die Crowd, die lassen wir gleich rein, die stehen noch vor der Tür vom Studio, aber die kommen gleich rein. So, ihr Lieben, vielen Dank. Normalerweise machen wir an der Stelle immer unseren Inspirationstipp, der Marco und ich, aber wir haben heute gesagt, heute ist es völlig klar, wenn der Mario sich die Zeit nimmt, zu uns zu kommen hier in den Podcast, dann gibt es heute natürlich, übrigens hatten wir den Tipp eh schon im Podcast, weiß ich noch, wir haben schon mal gesagt, ich glaube gar nicht so lange her, vor zwei oder drei Ausgaben habe ich gesagt, lest die Website Boosting, weil die ist toll. Und das würde ich einfach an der Stelle nochmal wiederholen, denn wenn man schon mal den Chefredakteur da hat, dann wäre es nicht angebracht, irgendwelche andere Medien hier in den Äther zu halten, sondern dann muss ich ganz klar sagen, Leute, abonniert die Website Boosting, weil sie ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, Marco schließt sich ausnahmsweise mal an bei mir.
In jedem Fall.
Wir haben übrigens, witzig, ne, Zufall, wir haben über Browser-Erweiterungen gesprochen und wir haben in der nächsten Ausgabe 82 auch wieder einen sehr schönen Artikel über das perfekte Browser-Setup als Handwerkszeug. Welche brauchst du, welche Nüsse nützt du?
Und der Artikel war von 2010. Siehst, ein Thema, das latent da bleibt. Ja.
Stefan Zisch, den ich ja sehr, sehr, sehr schätze.
Grüße gehen raus.
Der sehr, sehr viel Ahnung hat von dem Thema. Viele Grüße. Und der hat mal zusammengetragen, was so an kostenlosen Erweiterungen man haben sollte als SEO.
Da kommt bestimmt eine ganz schöne Latte zusammen. Gut, ihr Lieben, wenn ihr keine Fragen mehr habt, wenn ihr nicht noch irgendwas loswerden wollt.
Ich habe nur eine Frage, Mario. Könnte ich eine Zusage von dir abgaunern, dass wir uns zu dem Thema Studenten und wie sich unser Nachwuchs in Deutschland gerade in unserem Bereich entwickelt, dass wir das nochmal besprechen können, weil das würde mich wirklich interessieren.
Können wir sehr gern machen, ja. Also wie gesagt, hab ja lange Erfahrung, natürlich auch in einem Bereich, der immer, sagen wir, technologiegetrieben vorn dran ist, ne? E-Commerce als solches, sehr gerne, ja. Klar, komm einfach auf mich zu.
Super, ja.
Ja, dann würde ich sagen, Jingle ab. Vielen Dank, Mario, für deinen Besuch. Das war, wie ich gedacht habe, sehr kurzweilig und ich habe ungefähr ein Drittel meiner Fragen gestellt. Also insofern, tschüss. Danke.
Ciao.
Vielen Dank für die Einladung und tschüss.